Wie wird ein Gesicht jung und frisch? Das beantwortet uns Dr. Annette Kleinschmidt, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie und Fachärztin für Chirurgie. Heute gibt es die Antworten beim Business Talk am Kudamm. Im Berufsleben ist ein frisches und junges Aussehen oft von Vorteil. Was sind denn so die bekanntesten und die häufigsten Operationen?
Die häufigsten Operationen in der ästhetischen Chirurgie sind in der Tat die Oberlidstraffung. Mhm. Ich habe es mal in der Statistik der VDEPC, unserer Deutschen Gesellschaft für ästhetische und plastische Chirurgie, nachgeschaut. Es waren in 2018 4.639 Oberlidstraffungen in Deutschland. Dazu kommen im Gesicht für ein junges, frischeres Aussehen noch die Korrektur von Tränensäcken bzw. Unterlidstraffung, Lymphstaukorrektur im Bereich der Unterlider, ergänzend dazu mit Face-Liftings und auch die gesamte Face-Korrektur bis hin zum ausgedehnten Face-Necklift, was aber in den letzten Jahren durch die stetige Weiterentwicklung der konservativen Maßnahmen, also sprich der nicht-invasiven Eingriffe, deutlich zurückgegangen ist. Diese machen nämlich inzwischen 20% der ästhetischen Medizin aus, sprich die Behandlung der mimischen Falten mit Muskelrelaxantien wie Botulinumtoxin im Bereich des oberen Gesichtes oder der statischen Falten im Mittelgesicht bzw. im unteren Gesichtsbereich, die mit vernetzten Hyaluronsäuren oder unvernetzten Hyaluronsäuren durchgeführt werden, die entweder zum Strukturaufbau oder volumengebend eingesetzt werden und damit die Facelifts deutlich im Alter nach hinten verdrängt haben, worüber wir auch sehr froh sind, da ja der Trend immer mehr zu minimalinvasiv und less is more geht.
Jetzt hatten Sie gerade schon so ein bisschen Richtung Alter angesprochen, dass das weiter nach hinten geht. Also vielleicht nochmal konkret, was gibt es für Möglichkeiten, um Falten im Gesicht entgegenzuwirken an Operationen oder Eingriffen oder eben minimal?
Genau, ich vertrete die Philosophie, dass ich gerne mit meinen Patienten zusammen altern möchte, beziehungsweise in diesem Prozess des Alterns und Frischaussehens begleiten möchte. Die Patienten stehen oft bis ins 67. Lebensjahr ihrem Mann oder ihrer Frau in bestimmten Positionen im beruflichen Leben und möchten dementsprechend frisch aussehen. Die meisten Frauen kommen so um das 30. Lebensjahr, 30. bis 40. Lebensjahr erstmalig in eine plastisch-chirurgische Praxis. Und in dem Moment wird natürlich noch nicht das Skalpell gezückt, sondern hier fange ich an mit erstmal einer ausführlichen Beratung und Analyse und mit leichten, minimalinvasiven Maßnahmen. Hierzu gehört die Korrektur von mimischen Falten, die halt symptomatisch sehr gut mit Botulinumtoxin korrigiert werden können oder im mittel- und unteren Gesicht Bereich eben die Anwendung von Hyaluronsäuren. Auch hier gilt Strukturaufbau und die Vektoren sozusagen in die richtige Richtung zu begleiten, so wie man es auch bei einem Facelift später ziehen würde. Und genau so wird im Rahmen des Alterungsprozesses dann weiter vorgegangen, da die Patienten in der Regel treu sind und über Jahre wiederkommen. Irgendwann kommt dann der Hautüberschuss an den Oberlidern, dann kommt die Oberlidstraffung und bei manchen Patienten besteht dann im Laufe des Lebens auch der Wunsch nach einer Korrektur von Tränensäcken bzw. des gesamten Facelifts oder des Halsbereiches. Dies hängt ab vom Sagging des Fettkörpers, der halt, unser Fettgewebe sackt ab dem 25. Lebensjahr langsam ab, je nach Genetik und auch unserer unseren äußeren Stressbedingungen, die wir haben. Die Großstädter wahrscheinlich schneller als die Patienten, die vom Land kommen. Und hier spielt auch eine erhebliche Rolle, wie sich die Muskulatur zum Beispiel am Hals, das Platysma, verhält. Und dementsprechend wird die individuelle Indikation für operative Eingriffe hinsichtlich Facelift, Oberlidstraffung oder halt konservative Behandlung durch Full-Face-Behandlung mit Hyaluron- und Botulinumtoxin gestellt.
Worin unterscheiden sich die verschiedenen Methoden? Also Sie hatten gerade angesprochen, Botox, vernetzt, unvernetzt, Hyaluron.
Genau, ich schaue mir die Patienten an, gemeinsam mit meiner Patientin, meinem Patienten zusammen, was ist die Ursache für die Faltenbildung. Wir unterscheiden zwischen mimischen und statischen Falten. Die mimischen Falten bestehen eher im oberen Gesichtsbereich. Das sind die sogenannten Krähenfüße, die Zornesfalte, die gebildet wird aus der Procerusmuskulatur, beziehungsweise die Querfalten, die sich an der Stirn befinden. Diese werden, da sie muskulär bedingt sind, am besten durch ein sanft dosiertes Muskelrelaxans durch Botulinumtoxin behandelt. Hingegen werden die Falten im mittleren Gesichtsbereich bzw. unteren Gesichtsbereich, die sind statische Falten, die werden gebildet durch das allmähliche Sagging des Fettkörpers, der sich sozusagen von oben den Gesetzen der Gravitation entsprechend Richtung unteres Gesicht bis hin in die Champagnerbäckchen bewegt. Dadurch entstehen Falten im Bereich der nasolabialen Umschlagsfalte beziehungsweise im Marionettenbereich am Kinn. Diese Falten können durch vernetzte Hyaluronsäuren, also durch volumengebende Hyaluronsäuren, korrigiert werden. Um hier langfristig auch einen schönen Effekt zu erzielen, werden die eher auf dem Knochen platziert, auch im Mittelgesichtsbereich, um die Müdigkeit zu korrigieren. Verwendet man heutzutage unter Weiterentwicklung dieser Methoden Hyaluronsäure eher auf dem Knochen und nutzt halt die unvernetzten Hyaluronsäuren als Skinbooster und deren Reparatur Prozesse eher zur Erfrischung des Gesichtes und betont dabei die Vektoren eines Gesichtes.
Vielen Dank für die umfassende Erklärung. Sie hatten vorhin schon angesprochen, Oberlidkorrekturen werden sehr häufig durchgeführt. Wie läuft so ein Eingriff ab?
Grundsätzlich geht auch der Oberlidkorrektur wieder eine ausführliche Anamneseerhebung voraus und auch der Blick darauf, wie lange die Patientin sich diesen Eingriff schon wünscht. Dann die Operationsplanung. Der Eingriff selbst ist ein kleiner, einstündiger Eingriff, der in Lokalanästhesie durchgeführt werden kann. In der geübten Hand ist es auch wieder ein sehr sicherer Eingriff mit einem sehr hohen Benefit für die Patienten. Zu einer guten Oberlidstraffung gehört die Entfernung der überschüssigen Oberlidhaut sowie die Entfernung des übrig gebliebenen Orbitafettes im mittleren Anteil der Oberlider, um hier entsprechende Schwellungszustände im Lidbereich zu vermeiden. Außerdem gehört eine Muskelstreifenentfernung dazu, exakt zwischen statischem und dynamischem Lid. Das statische Lid ist diese Haut, die dynamische Lidhaut ist diese Haut und eine gute Narbe sollte idealerweise direkt in der Umschlagfalte verlaufen. Deshalb wird hier ein Muskelstreifen entfernt und das sind sozusagen die drei Maßnahmen, die zu einer guten Oberlidstraffung dazugehören. In einigen seltenen Fällen ist noch eine Lidwinkelkorrektur, eine sogenannte Cantopexie, nötig. Dies wird individuell mit dem Patienten besprochen und entschieden. Ausgedehntere Eingriffe sind dann die Korrektur von Tränensäcke oder von Lymphansammlungen im Unterlidbereich, die entsprechend ergänzend zu diesem Eingriff mit vorgenommen werden können.
Jetzt hatten wir eben gerade, ich sag mal, fast alles rund ums Auge besprochen. Nase ist, glaube ich, auch ein häufiges Thema, also Nasenkorrektur. Wie läuft diese Operation ab?
In der Tat kommen auch viele Patienten mit dem Wunsch einer Nasenkorrektur in die plastisch-chirurgische Praxis zu mir. Hier ist auch wieder eine Voranalyse von größter Bedeutung. Was erwartet meine Patientin? Was ist ihr Wunsch? Ist dieser Wunsch realistisch mit dem Befund, mit dem Ausgangsbefund, den die Patientin mitbringt? Hier führe ich einen genauen ästhetischen Status und auch einen funktionellen Status, eine funktionelle Statuserhebung durch, da auch besonders wichtig ist, ob die Patientin schon funktionelle Probleme mit sich bringt, also sprich, dass die Airstream-Behinderung bei der Nasenatmung sozusagen auftritt oder nicht, oder handelt es sich um ein rein ästhetisches Problem, wie zum Beispiel die klassische Höckernase, was der häufigste Grund ist, den die Patienten in die ästhetische Praxis mitbringen, oder der Wunsch nach der Korrektur des Nasentipps, also der sogenannten Nasenspitze. Auch hier ist wichtig, dass ich mit meiner Patientin genau analysiere, welchen ästhetischen Wunsch sie hegt, ob sie eher die geschwungene Nase oder eine gerade Nase wünscht, weil hier ganz wichtig ist, dass nicht ich als Operateur meinen Plan umsetze, sondern dass ich die Wünsche meiner Patientin umsetze, weil nur so können Erwartungshaltung und auch das Operative sozusagen zu einem erfolgreichen Resultat führen. Mhm.
Segelohren sind ja vor allen Dingen auch bei Kindern und auf dem Schulhof auch ein großes Thema, weswegen man gehänselt wird, aber mitunter auch im Alter. Manche Menschen haben ja ein Leben lang drunter gelitten, auch nochmal ein großer Leidensdruck. Wie können Sie hier helfen?
Auch für die Otopexie, das Anlegen von Ohren ist wiederum eine genaue Analyse notwendig im Rahmen der präoperativen Planung. Am wichtigsten ist für mich, dass die Patienten aus eigener Motivation, also aus eigenem Leidensdruck kommen und nicht die Eltern der Meinung sind, dass das Kind bestimmt gehänselt werden könnte. Man muss sagen, frühestens können Ohren ab dem 4. Lebensjahr angelegt werden, aber in dem Alter sind die Kinder in der Regel noch nicht in der Lage zu entscheiden oder den Wunsch zu äußern, dass ihnen die Ohren nicht gefallen. Deshalb rate ich auch immer, den Eltern abzuwarten, bis die Kinder selber einen Leidensdruck verspüren. Dann wird die Analyse vorgenommen, was ist sozusagen genau das Problem. Entweder besteht das Problem im äußeren Ohrenbereich in der sogenannten Antihelix, der Y-Gabel des Ohrs, dass diese nicht richtig ausgeprägt ist. Dann wird eine Korrektur über den vorderen Zugang gut versteckt hier im Bereich der Helix durchgeführt oder über den hinteren Zugang, den sozusagen retroaurikulären Zugang bei einem erhöhten Knorpelüberschuss, der auch zu einem Abstehen des Ohres führen kann. Dies wird genauestens vorher analysiert und in der OP-Planung berücksichtigt und führt dann bei dem Patienten zu einem zufriedenen Ergebnis.
Jetzt haben Sie eben gerade gesagt, dass Sie warten, bis das Kind einen Leidensdruck verspürt, wenn es denn überhaupt einen verspürt, also dass das nicht die Eltern machen sollen, und zum anderen auch, dass Sie immer sagen, Sie gehen eben mit dem Patienten, mit der Patientin dann wahrscheinlich wie auch immer vor den Spiegel und schauen eben, was stellt derjenige sich vor. Also es soll immer von demjenigen selbst kommen und nicht so von außen, so dass das, da könnte man jetzt Kreuzchen machen und das noch verändern.
Ganz genau. Das ist mir besonders wichtig, dass ich nicht von außen sage, das und das und das kann man alles machen, sondern dass die Patienten haben ja eine bestimmte Motivation, wenn sie den Fuß über die Schwelle einer plastisch-chirurgischen Praxis setzen. Und diese Motivation, die muss ich genau herausfinden, und auch der Leidensdruck, der da ist, und der führt dann auch in der Regel, wenn dieser fachgerecht behandelt wurde und eine realistische Erwartungshaltung vorliegt, zu einem zufriedenen Patienten, der auch mit dieser Entscheidung glücklich ist, die er da getroffen hat, einen nachhaltigen Eingriff durchführen zu lassen.
Vielen Dank.
Sehr gern.